Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Und hallo. Heute gibt es mal keine Hausbautipps, sondern wir haben einmal sehr viele Fehler, die man beim Hausbau machen kann und die sehr oft beim Hausbau gemacht werden, zusammengefasst. Ich glaube, es sind insgesamt 18, vielleicht wären es auch 19 oder 20, schauen wir mal, was uns noch so zwischendrin einfällt. Aber die erfahrt ihr jetzt, weil wenn man diese Fehler kennt, kann man sich halt wirklich auch deutlich besser darauf vorbereiten und die dann einfach schon mal vermeiden.
Genau. Und im Grunde sind es praktisch so die 18 oder die 20 häufigsten Fehler, die uns in den letzten Jahren begegnet sind und die natürlich auch ins Geld gehen können. Deswegen haben wir gedacht, fassen wir die einfach mal zusammen und anstatt Tipps drehen wir es jetzt mal um und sagen euch mal, was man nicht tun sollte.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Dann starten wir mal mit der Nummer 1 und das ist das Haus ohne einen Architekten planen.
Das ist überhaupt nicht gut. Also ja. Ich komme ja gerade von der Robakontrolle, man sieht es auch noch ein bisschen, bin auch ein bisschen arbeitsmäßig angezogen. Wir hatten auch heute wieder den Fall gehabt, dass Bauherren, um den Preis zu sichern, zu früh den Vertrag unterschrieben haben. Und dann waren sie trotzdem so clever gewesen, dass sie schon mal bei der Gemeinde nachgehört haben, die gesagt haben, ja, das Schwedenhaus kann man sehr gerne bauen. Und der Stempel kommt aber letztendlich vom Landratsamt in dem Fall. Und das Landratsamt hat dann gesagt, nee, die Fassade möchten wir hier nicht haben. Also musste wieder umgeplant werden. Und dann geht der Ball wieder zurück zum Architekten. Der Architekt hat ja seine Arbeit eigentlich schon getan, will dann eventuell auch nochmal bezahlt werden. Und man verliert dann wieder 2 bis 3 Monate Zeit, mindestens. Und man kann ja auch in der Zeit auch nicht bemustern und muss dann auch entsprechend wieder länger Miete zahlen und Bereitstellungszinsen auf nicht abgerufene Beträge. Und natürlich, da kannst du vielleicht das ein bisschen noch schöner ausschmücken als ich. Es ist ja in der Regel auch so, wenn man mit einem Architekten plant, hat man ja einen einheitlichen Plan und kann sich den von verschiedenen Firmen anbieten lassen. Und wenn man das eben nicht macht, dann hat man das Problem, dass man das Haus so kaufen muss, wie es erstmal dargestellt ist.
Genau, das zum einen. Und natürlich ist die Vergleichbarkeit, wenn ihr jetzt zu 5 verschiedenen Anbietern geht, dann bekommt ihr 6 verschiedene Häuser geplant. Ne? Und das ist am Ende das Problem, dass dann jeder anfängt mit, ja, aber unser Rastermaß, da sind wir dann da. Oder, oh, das wäre unser Aktionshaus und so weiter. Ne? Und dann wird das alles sehr, sehr schwierig. Aber wenn ihr schon mal euch vorbereitet und das Haus von dem Architekten wirklich passend aufs Grundstück und nach eurem Platzbedarf planen lasst und mit diesen Plänen dann in die Angebotseinholung geht, dann habt ihr halt wirklich eine Möglichkeit, das sauber zu vergleichen.
Genau, und wir hatten ja das Thema auch gestern erst gehabt, da hatten wir auch einen Bauherrn, da war es dann so gewesen, für den hatten wir einen Vertrag geprüft und da stand dann auch drin, dass die Maße in dem Grundriss von dem gekauften Haus, dass das nur Richtwerte sind. Ne? Und das heißt, da kann der Hausanbieter dann immer noch variieren und selbst wenn man da nur 5 Quadratmeter sich irgendwo spart, die dann keine 3% vom ganzen Haus sind und dann was dann sogar noch zulässig sein kann, ist es so, dass das auf einmal einen Preisunterschied von 15.000 Euro macht und ihr das nicht entdeckt oder nicht entdecken konntet, weil man eben vorher nicht mit dem Architekten geplant hat. Deswegen da unsere Empfehlung, erstmal nach dem Architekten suchen, der plant einem dann ein Haus und dann könnt ihr entsprechend sauber vergleichen und kriegt auch das Haus, was ihr wirklich wollt. Weil das muss man auch wissen, es gibt auch viele Firmen, die versuchen, die Bauherren oder auch die hauseigenen Architekten, die bei diesem Hausanbieter arbeiten, versuchen natürlich auch, euch in eine gewisse Richtung zu drücken. Wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass ihr in ein Musterhaus reingeht und sagt, ich hätte gerne ein Haus mit einem schönen großen Erker und ihr hättet jetzt ein Budget, was aber dafür nicht ganz reichen würde. Dann weiß ja schon der Verkäufer, dass ihr den Vertrag niemals unterschreiben würdet, weil es über Budget liegt, weil es euch nicht leisten könntet. Und dann sagt er logischerweise zu seinem Architekten, wenn er dann kommt, also zu dem hauseigenen Architekten, du pass mal auf, die Leute wollen noch einen Erker haben, dann werden wir das Haus aber nicht bauen. Erzähl denen bitte auch mal, dass man heute nicht mehr mit Erker baut. So, und dann erzähl auf einmal schon mal 2-fach Leute, also eigentlich macht man das ja heute nicht mehr. Und ihr kriegt dann ein Haus erklärt und ihr findet euch dann vielleicht damit ab. Aber tatsächlich wäre es so gewesen, wenn ihr mit dem geplanten Haus, mit dem Erker, wenn ihr das vor einen Architekten hättet machen lassen, dann wäre das so gewesen, dass ihr vielleicht bei einem Anbieter eine Straße weiter oder gegenüber im Musterhaus parkt, wahrscheinlich ein Angebot bekommen hättet, was sogar ins Budget gepasst hätte. Deswegen also hier die Empfehlung, auf jeden Fall erstmal mit dem Architekten planen.
Genau, und den Cut dann nach der Leistungsphase 3 machen, ist auch eine Frage, die wir häufig bekommen. Was sollte denn dann der Architekt, den ich beauftrage, noch mitmachen? Sollte der auch die Bauantragsplanung mitmachen? Nicht unbedingt, weil das meistens über die Baufirma dann ein bisschen günstiger dargestellt werden kann. Und die können das halt ein bisschen besser dann an die Werkplanung bei sich nochmal anpassen, weil man muss ja dann von den Architektenplänen natürlich schon auf die verschiedenen Wandstärken etc. das quasi ummünzen. Aber das ist nicht mehr die große Arbeit. Aber deswegen nach der Entwurfsplanung, also in der Leistungsphase 3, kann man den Cut machen und dann eben zu den Baufirmen gehen und zu den Fertighausanbietern gehen, die ja heute oder sehr viele davon können heute wirklich freie Planungen auch umsetzen. Und dann könnt ihr da wirklich das Ganze mit einem Festpreis und so weiter umsetzen, was man ja sonst beim Architekten, wenn man jetzt den kompletten Bau mit dem Architekten machen würde, nicht bekommen würde. Genau. So, dann Punkt Nummer zwei. Oh, es ist ein neuer Favorite von mir, nämlich die Hausanschlüsse zu spät beantragen. Mhm. Und ich glaube, man kann hier noch hinzufügen, die Hausanschlüsse auch kostentechnisch unterschätzen. Mhm. Weil es einfach ein sehr, sehr großer Punkt ist, der bei den meisten Bauherren am Anfang gar nicht so auf der Rechnung ist. Das rechnet man halt so ein bisschen zu den Baunebenkosten. Da liest man auch im Netz oder in manchen Ratgebern und sowas immer so ein paar Zahlen dazu. Aber man muss halt wirklich immer gucken, wie ist die Situation wirklich vor Ort? Was gibt der Netzbetreiber auch vor, was ihr wirklich braucht? Und dazu haben wir auch schon zwei sehr ausführliche Episoden gemacht mit dem Kollegen Stefan Baum. Das verlinken wir mal hier oben. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, was man da alles beachten muss.
Genau, ne? Geht schon los, dass man im schlimmsten Fall den Technikraum umplanen muss, also dass der Grundriss nicht mehr so ist, wie man ihn gerne hätte, weil der Hausversorger etwas vorgibt. Oder dass es sogar sein kann, dass, weiß ich nicht, auf dem Grundstück irgendwas geplant ist oder schon abgestellt ist und der Versorger eben nicht buddeln kann. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, die dann das ganze Projekt nochmal hinten werfen können, dass man sich da auf jeden Fall gut vorbereiten sollte.
Genau. Was übrigens auch wieder so ein Punkt ist, gut, dass du es angesprochen hast, noch mit dem Technikraum. Warum vielleicht ein Standardhaus, das ihr erstmal unterschreibt, also im Katalog geschaut, okay, es würde sogar passen für unsere Situation, für unseren Platzbedarf und auch zum Grundstück. Aber wenn da jetzt der Technikraum an eine andere Stelle platziert werden muss, dann ist es in dieser Berechnung nicht mehr drin. Das heißt, da werdet ihr dann direkt Mehrkosten von 15.000, 20.000 Euro haben, weil dieser Technikraum umgeplant werden muss. Und das sind halt Dinge, die kann man wirklich im Vorfeld schon so auf jeden Fall rausfinden, ne, und dann die Planung eben entsprechend anpassen.
Genau. Und auch da nochmal einen letzten Punkt, dann haben wir auch den Punkt dann erschlagen, wenn es jetzt so ist, dass der Technikraum umgeplant werden muss, geht es ja nicht nur darum, dass man den jetzt vielleicht mit der Küche tauschen würde, sondern es geht auch darum, die ganze Strangplanung im Haus zu machen. Also wie laufen dann die Elektroleitungen, die Wasserleitungen, das Abwasser, das muss ja alles komplett neu erstellt werden sozusagen. Und im Grunde wurde die Arbeit ja schon bezahlt, weil ihr habt ja vorher schon den Vertrag unterschrieben. Das heißt, wenn man das dann nochmal machen muss, trifft es einen dann richtig und dann hat man vielleicht gar kein Budget mehr für die Ausstattung oder für andere Dinge wie Garten, Pool und was da sonst noch alles auf einen zukommt, wenn man ein Haus baut. Deswegen, also hier ganz wichtig, die Hausanschlüsse nicht zu spät beantragen.
Genau, und sich frühzeitig drum kümmern. Aber wie gesagt, Video verlinken wir hier und dann könnt ihr euch da informieren. Genau. Punkt Nummer drei. Das Bodengutachten zu spät beauftragen.
Auch, absolut. Also auch das habe ich schon oft mitbekommen, dass Bauern auf Bodenplatte geplant haben oder mit Keller geplant haben und das dann aufgrund der Bodenverhältnisse dann nochmal umgeplant werden musste. Und auch da war es dann schon wieder so, die Bauern hatten schon wieder unterschrieben und müssen dann logischerweise die ganzen Mehrkosten wieder tragen. Also es kann zum Beispiel sein, wenn man dann anfängt, die Erde auszugraben oder wenn man dann das Bodengutachten zu spät macht und der fängt an und stellt auf einmal fest, nach einem Meter kommt relativ hartes Gestein, dann macht es natürlich keinen Sinn, da die Erde, das dann alles wegzusprengen. Das ist so aufwendig, dass man dann das Haus eventuell umplanen muss und das dann entsprechend größer macht, damit man auch Kellerersatzräume hat. Und es kann aber auch sein, dass man vielleicht mal eine Wasserhaltung machen muss, ne? Und dass es dann so ist, dass man eine Auftriebssicherung braucht für den Keller, dann, dass es auch wieder mehr Sinn machen kann, mit Bodenplatte zu bauen. Mhm. Oder halt auch mal, dass es auch mal umgekehrt sein kann, dass es auch mal Sinn macht, auf jeden Fall mit Keller zu bauen, anstatt auf Bodenplatte. Ja. Und deswegen macht das Bodengutachten möglichst früh, dass ihr wirklich wisst, was passiert da im Erdreich, weil das wirkt sich später auf das Haus aus.
Genau. Und auch, wenn jetzt ein Architekt für euch plant, wo wir wieder beim ersten Punkt sind, dann würde ein Architekt, also so zumindest kenne ich das aus der Praxis, eigentlich nicht anfangen, bevor die Höhenvermessung und das Bodengutachten gemacht sind, weil man davor eben eigentlich keine Entscheidungen wirklich treffen kann über diese Thematik, wie das Haus überhaupt werden soll.
Genau.
Genau. Gut, dann kommen wir zu Punkt Nummer 4. Mhm. Willst du mal vorlesen?
Gerne, das Kataloghaus unterschreiben, obwohl man anders bauen möchte.
Ja. Klingt erstmal dumm, kommt aber sehr häufig vor. Ja,
absolut.
Ja. Also das erstmal heißt, ja, jetzt unterschreiben wir mal das Haus, nehmen wir jetzt als Grundlage und dann können wir hinterher mit dem Architekten das Ganze noch in der Feinplanung so anpassen, Innenwände verschieben und so weiter.
Weil das Haus gefällt euch ja gut und ihr scheint ja auch die Marke gut zu finden und mich als Verkäufer findet ihr auch sympathisch, deswegen könnt ihr gerne unterschreiben, dann passen wir hinterher alles an. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann.
Ja. Also es ist so einer der teuersten Punkte, die, die passieren können.
Genau, da vielleicht auch für euch irgendwie einmal einen Satz, an dem er sich halten kann. Wenn euch der Verkäufer überzeugt hat, dann war es nicht das Produkt. Da muss man mal drüber nachdenken. Also wenn ihr ein Haus kauft, obwohl der Verkäufer nicht so gut ist, seid ihr von dem Produkt wirklich überzeugt. Wenn es aber so ist, dass der Verkäufer alles in die Zukunft schiebt und sagt, ja, gar kein Problem, das lösen wir in der Bemusterung, das kann man später machen, da kümmert sich der Architekt drum, dann müssen eigentlich die Alarmglocken angehen. Und wenn ihr dann trotzdem unterschreibt, weil er so sympathisch ist und so vertrauensvoll, wird es meistens hinterher relativ teuer. Deswegen da aufpassen und nicht einfach ein Kataloghaus unterschreiben, weil wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was ist denn später erlaubt auf dem Grundstück? Ne? Man muss ja eigentlich erstmal den Architekten haben und muss erstmal gucken, wie sind die Bauvorschriften. Weil es könnte ja sein, ihr wollt unbedingt ein Flachdachhaus bauen und im Bebauungsplan steht drin, hier darf man nur ein Satteldachhaus bauen.
Ja.
Und dann geht es schon los. Dann habt ihr das Haus unterschrieben, dann muss aber wieder umgeplant werden, die Statik muss neu gerechnet werden und es führt eigentlich nur zu Problemen. Genauso kann es auch sein, dass bei dem Grundstück dann das Baufenster auf einmal viel zu klein ist und ihr kriegt gar nicht die ganzen Zimmer unter, die ihr bräuchtet. Ne? Und dann ist die Frage, wo kann jetzt Kind Nummer 3 schlafen?
Ja. Ne? Und dann aber selbst wenn man das im Vorfeld ja geklärt hat, ne? Und man wüsste, okay, das Kataloghaus würde theoretisch auch passen, ich könnte es innen noch ein bisschen aufteilen. Selbst dann ist es nicht sinnvoll, das zu machen, weil halt einfach jede Änderung, nachdem ihr unterschrieben habt, die Baufirma weiß ja, dass ihr nirgends anders mehr hin könnt. Das ist natürlich auch so das Thema. Also auch die Preise werden dann natürlich andere sein, ne, weil immer ein Schadensersatz fällig ist, wenn ihr sagt, okay, zu den Bedingungen wollen wir es dann doch nicht machen. Und deswegen, das Haus sollte immer final geplant sein, bevor ihr die Unterschrift setzt.
Genau. Ne. Nochmal das Beispiel mit den Kosten, wenn einen die Firma praktisch an der Hand hat, weil man ja vertraglich schon verhaftet ist. Ihr könnt als Bauherr dann ja gar nicht mehr prüfen, warum der Erker auf einmal dann 30.000 Euro kostet, anstatt vielleicht vorher 20.000 Euro, wenn noch der Verkäufer von der Hausbaufirma noch im Wettbewerb mit anderen Verkäufern ist, die auch das Haus verkaufen möchten. Ne? Also ist immer die schlechte Situation, in der man sein kann. Also besser ist, ihr habt noch alle Asse in der Hand.
Ja. Und das ist eigentlich, da können wir vielleicht noch so einen nächsten Punkt angliedern, nämlich quasi die erstbeste Firma nehmen. Das ist auch was ich wirklich ganz oft mitbekomme, dass Bauherren hingehen und sagen, ja, wir waren halt in dem Musterhauspark und dann sind wir in das eine Haus rein und dann haben wir gleich gemerkt, das ist es. Ne? Und irgendwie klingt das natürlich sehr schön und romantisch und toll, dass es so direkt passt, aber man verliert halt wirklich die Möglichkeit zu vergleichen. Und das Thema ist, euer einziger Trumpf, den ihr als Bauherrn habt, ist, dass ihr aus wirklich über 200 Fertighausanbietern wählen könnt. Immer noch 30 oder 40 wirklich relevante am Ende. Ne? Aber ihr könnt wählen. Und das ist euer Trumpf. Auch später bei einer Preisverhandlung, bei einer Vertragsverhandlung etc. Und ihr seht halt wirklich, wo liegen die Unterschiede zwischen den Anbietern und müsst vielleicht gar nicht das in Kauf nehmen, was jetzt der eine halt als Nachteil hat, was für euch aber nachher als Nachteil sich herausstellt, den ihr gar nicht mitgehen wollt.
Genau. Ja? Man könnte auch hier den Selbsttest machen, ob man gleich das erste Musterhaus nehmen soll, in das man reinläuft oder dann auch den Vertrag unterschreibt. Jede Bauherrin und jeder Bauherr kann sich einfach mal fragen, bin ich noch oder guckt mal rechts oder links neben euch, seid ihr noch mit eurem ersten Partner zusammen, also mit eurem ersten Freund oder mit eurer ersten Freundin? Wenn ja, dann Glückwunsch. Mhm. Ich glaube, so 3% gibt es ungefähr in Deutschland. Ansonsten, wenn jetzt da jemand anderes sitzt, merkt ihr, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich einmal ein Leben lang bindet, das beim Haus genauso gut zu prüfen und vielleicht auch erstmal sich ein bisschen umzuschauen und dann zu entscheiden, was ist das Richtige für mich.
Genau. Super, dann bin ich jetzt schon nicht mehr dabei, welche Nummer wir sind. Ist dann wahrscheinlich Nummer 6, weil wir haben jetzt da einen eingeschoben. Genau, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich ein großer Fehler ist es, die Baufirma nach einem Musterhaus auszuwählen. Mhm. Also wirklich zu sagen, höre ich auch wirklich ganz, ganz oft, wenn ich mit Bauherren spreche, oh ja, bei der Firma, da hat uns halt das Musterhaus schon sehr überzeugt und bei der anderen Firma, ach, das sah das einfach nicht so toll aus.
Genau. Ne? Genau. Also ich habe ja früher selbst mal Marketing gearbeitet für ein Fertighausunternehmen, sogar für einen Premium-Anbieter. Und da ist es natürlich so, dass das Musterhaus bestmöglich dargestellt wird. Und man ist dann in dieses Musterhaus oder in die Musterhäuser reingelaufen von dieser Marke. Und man hat halt gesehen, aha, da ist die hochwertigste Küche mit den hochwertigsten Elektrogeräten drin. Da hinten stehen die teuersten Sessel für 8.000 Euro rum. Und an der Wand hängen oder an der Decke hängen Lampen, die kosten dann 700 bis 800 Euro das Stück. Und überall Marke, Marke, Marke. Und das projiziert man dann ja als Bauherr auch aufs Haus drauf. Ja. Man weiß aber in der Regel gar nicht, dass das alles Standard ist. Und man muss eigentlich das Haus danach vergleichen, was steht eigentlich in der Baubeschreibung. Also wie sind die Wandaufbauten? Was hat man für Wärmedurchgangswerte, wie ist der Dachaufbau und vor allem auch, was wird für eine Dämmung verwendet. Ne, das sind ja eigentlich die entscheidenden Dinge, dass man nachhaltig und ökologisch baut. Und das sieht man eben nicht am Musterhaus.
Genau, gar nicht. Und das Thema, also ne, was du jetzt gesagt hast, ist ja alles wieder, was sich auf Schallschutz, auf Hitzeschutz, auf Tragfähigkeit der Wand und so weiter auswirkt. Also die Dinge, die ja nachher wirklich eine Rolle spielen. Und das Thema ist natürlich auch, dass also verrückteste Fakt finde ich eigentlich, dass manche Verkäufer oder Hausbaufirmen in so einem Park, in einem Haus sitzen, das sie gar nicht gebaut haben. Weil sie es einfach nur von einem Konkurrenten übernommen haben zum Beispiel. Und daran merkt man schon, Okay, man kann einfach auf die Musterhäuser nicht sehr viel geben.
Genau. Ja. Also das ist tatsächlich so, wenn man da ein bisschen tiefer bohrt, stellt man das auch, sag ich mal, also als Endverbraucher dann fest in den Musterhausparks. Wie gesagt, Musterhäuser sind schön zum Angucken und zum Ideenholen für sich selbst. Aber ansonsten würde ich immer eher schauen, wie sind die Verträge von der Firma? Sind die fair gegenüber dem Bauherrn? Oder wenn sie es erstmal nicht sind, besteht wenigstens die Chance, die Verträge zu verhandeln. Haben die Angebote zum Beispiel Einzelpreise drin, dass man auch sauber vergleichen kann? Ich hatte letztens wieder einen Fall gehabt, das solle dann von den Zahlungsschritten, soll das so abgewickelt werden, dass die Bodenplatte 10% des Hauspreises kostet. Also das soll eine Bodenplatte 60.000 Euro kosten. Das ist natürlich unfair. Man kriegt es natürlich dann gelöst, wenn man zum Beispiel uns die Beratung bucht. Dann kann man sagen, pass mal auf, hier wollen wir nachverhandeln, sonst kriegt man das gar nicht so mit. Aber selbst dann, wenn wir euch das verraten, dass es Hausanbieter gibt, dass es bei denen so und so läuft, was dann vielleicht nicht so fair oder nicht so gut ist, heißt das ja trotzdem noch nicht, auch wenn ihr das dann wisst und geht in die Verhandlung des Vertrages rein, dass sie das dann für euch ändern würden. Sondern meistens sind das ja auch relativ große Anbieter, die sagen, nein, wir haben jetzt ein System, das fahren wir so durch. Und deswegen ist da wichtig, ganz genau aufpassen und genau hingucken.
Genau. Deswegen, also Musterhäuser, schön dafür, um mal zu gucken, wie ist es mit so einem großen Wohn-Ess-Bereich? Sind da 40 Quadratmeter das, was wir wollen, oder 30 oder 50 oder was auch immer? Und wie groß wirken Bad, Kinderzimmer und so weiter? Aber für die Auswahl der Firma taugen sie eigentlich nicht viel.
Ja, das ist so.
Aber Punkt Nummer 7 nochmal. Mhm. Baufirma wählen, weil der Verkäufer so gut ist. Mhm. Ja, haben Hast du ja schon vorher schon mal angesprochen.
Genau. Also, wenn der Verkäufer überzeugt, war es nicht das Produkt.
Ja.
Und auch hier wieder schaut in die Baubeschreibung rein und guckt, dass ihr wirklich da euch für einen guten Anbieter entscheidet, der die eben genannten Kriterien alle erfüllt. Ob das Schallschutz ist, ob das Ökologie ist, Nachhaltigkeit, Wärmedurchgangswerte. Also alles, was da eine Rolle spielt, danach sollte man entscheiden und schön planen. Können ja alle Firmen oder das dann auch schön ausführen. Ne? Wenn man vorher beim Architekten war, der das Design festgelegt hat, gibt es ja ganz da draußen ganz, ganz viele Firmen, die dann genau diese Pläne exakt so dann umsetzen können in deren System.
Ja, was auch noch wichtig ist und was man, glaube ich, auch öfter mal sagen muss, auch wenn ein Verkäufer schlecht ist oder ihr gar nicht mit dem könnt, heißt es auch nicht, dass das Haus schlecht ist.
Nee,
das
sind ja manchmal die besten Häuser.
Ja, kriege ich auch so oft wirklich mit, weil die halt einfach vielleicht nicht die Leute sind, die gestern noch eine Verkaufsschulung hatten,
genau.
wie man jetzt den Kunden am besten abholt und keine Ahnung. Ne? Das sind halt, also ich würde den Verkäufer wirklich komplett von der Hausbaufirma und von dem Produkt wirklich trennen, also was ihr da an Qualität an Haus bekommt. Und wenn ihr das macht, dann vergleicht ihr auf jeden Fall schon mal die Dinge, die nachher wirklich eine Rolle spielen.
Genau, und vielleicht dann auch noch ein Tipp dazu, wenn euch irgendeine Marke besonders angetan hat und ihr wollt unbedingt mit der bauen, aber der Verkäufer war vielleicht unfreundlich, er war arrogant oder ist zweimal zu spät gekommen oder macht kein schönes Angebot, ihr findet das Produkt aber trotzdem super, dann ist das gar kein Problem, ihr könnt ja trotzdem mit der Marke bauen, dann geht ihr einfach in einen anderen Musterhauspark. Mhm. Weil da sitzt der nächste Verkäufer, der freut sich, wenn der einen Auftrag bekommt. Das heißt, ihr könnt dann ja auch rotieren. Also man muss ja, wenn man jetzt aus Nürnberg kommt, nicht zwingend in die Fertighauswelt in Nürnberg gehen, sondern man kann dann ja auch mal für anderthalb Stunden nach München fahren und kann sich da ja auch nochmal Anregungen anholen, weil da stehen auch nochmal 60 Häuser zum Anschauen. Ne? Deswegen, also wenn ihr euch auf eine Marke eingeschossen habt und der Verkäufer passt nicht, bleibt halt bei der Marke, aber sucht euch dann ein anderes Musterhaus und dann kauft er halt eben da, weil der Kollege freut sich bestimmt über einen Auftrag.
So wird es sein. Ja. Genau. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, nämlich dann Punkt Nummer 8. Unsauber Angebote vergleichen.
Mhm.
Ist auch echt ein ganz, ganz großer Punkt. Also mal ein ganz skurriler Fall, den ich auch neulich mal hatte. Es gab drei Anbieter zur Auswahl. Mhm. Und einer hat das Haus so angeboten, wie es nach Bebauungsplan auch gebaut werden kann.
Mhm.
Da war halt leider der Kniestock jetzt nicht so hoch, wie es die Bauherren erstmal wollten. Mhm. Ich habe mir aber auch den Bebauungsplan angeguckt und höher durfte man halt erstmal nicht bauen.
Lass mich raten, die Bauern haben dann gesagt, das war ein schlechter Verkäufer, der hat ja gar nicht gemacht, was wir wollten.
Genau. Und die anderen beiden haben es halt so angeboten, wie es die Kunden wollten, aber es wäre halt so nicht baubar gewesen.
Genau.
So.
Und dann kriegt man dann im zweiten Schritt dann erklärt, oh, es geht ja doch nicht. Ne?
Genau. Erstmal wird es normalerweise angeboten und dann heißt es hinterher, geht leider doch nicht. Und das ist jetzt ja nur ein sehr oberflächliches Beispiel, wo man überhaupt schon mal vorher gucken kann, entspricht das überhaupt dem Bebauungsplan, den wir haben. Aber dadurch vergleicht man halt auch sehr falsch oder unsauber. Unsauber ist eigentlich genau das richtige Wort.
Im Grunde vergleicht man gar nicht.
Im Grunde vergleicht man gar nicht, genau. Na, weil dann ist es auch wieder komplett unterschiedlich, weil der eine Anbieter hat dann auch die Dachneigung natürlich deutlich steiler gemacht, weil der Kniestock ja einfach niedriger war, was man mal machen muss. Und dann ist es eigentlich wieder genau das Richtige, was er gemacht hat, nämlich das Dach steiler machen, damit man die Räume oben besser nutzen kann. Dadurch wird es aber natürlich wieder teurer, weil die steilere Dachneigung halt wieder teurer ist.
Ja.
Und das sind halt so diese Punkte, da wird man dann sehr schnell in eine Situation kommen, in der man halt wirklich die berühmten Äpfel mit Birnen vergleicht.
Genau, und eine Fehlentscheidung trifft. Und jetzt wäre ja das Schöne gewesen bei dem Verkäufer, der ein bisschen ehrlicher war, der genau das berücksichtigt hat, was für euch wichtig ist und auch das, was erlaubt ist. Mhm. Da habt ihr auch dann direkt den Preis bekommen und wisst auch dann, was es kostet. Ja. Bei dem anderen müsst ihr eventuell nochmal nachfinanzieren, weil dann ja wieder Kosten entstehen, weil man nachträglich den Plan nochmal ändern muss. Und dann sagt logischerweise die Hausbaufirma, nee, wir haben einen Vertrag, du hast unterschrieben, dass das Haus so gebaut wird. Ja. Jetzt willst du Änderungen haben. Auch, also was können wir als Hausbaufirma dafür, wenn das bei dir im Grundstück nicht erlaubt ist? Hättest du das besser mal vorher rausgefunden? Sagt dann die Hausbaufirma, sagt man euch aber nicht, bevor ihr unterschrieben habt.
Genau. Und deswegen da wirklich immer aufpassen und wirklich sauber die Angebote vergleichen und haben wir ja eingangs schon gesagt, am besten natürlich mit einer eigenen Architektenplanung reingehen, bei der eben schon klar ist, dass ihr auch so bauen dürft.
Genau, als Ideallösung. Ansonsten könnte man noch mit Rücktrittsrechten arbeiten, wobei das wieder ein eigenes Thema ist. Da können wir euch von uns die Vertragsoptimierung empfehlen, wo wir dann die Verträge von den Hausanbietern prüfen und euch dann entsprechend ausstatten oder bewaffnen, damit ihr im Musterhaus gut aufgestellt seid und entsprechend verhandeln könnt, soweit das denn bei diesem Fertighausanbieter, den ihr euch ausgesucht habt, auch möglich ist.
Genau. So, dann kommt jetzt Punkt Nummer 9, nämlich lange Bauzeit unterschätzen. Mhm. Finde ich auch spannend. Klassiker, ja. Ja, ist auch ein Klassiker, der aber immer wieder.
Genau, das ist ja fast unser Tagesgeschäft. Ja. Also, weil es ja immer irgendwas gibt, was schiefgehen kann. Mal kommt der Keller später, mal die Bodenplatte, mal ist Corona, mal ist Materialknappheit. Also, es kommt immer wieder vor, dass das oder unterschätzt wird und dass die Bauern dann wesentlich länger brauchen. Das kriegt man auch eigentlich viel mit, wenn man sich mit anderen Bauern unterhält. Also macht das auf jeden Fall mal. Und da ist es einfach so, nicht zu schnell dann reagieren. Also wenn euch jetzt ein Hausanbieter verspricht, ihr könnt in 2 Jahren einziehen, dann nicht die Wohnung für in 2 Jahren kündigen, sondern lieber mal nochmal 2-3 Monate länger halten. Nicht, dass ihr dann auf der Straße sitzt, da müsst ihr irgendwo in ein Hotel oder in eine Ferienwohnung rein, was ja auch wieder Geld kostet und Nerven kostet und man muss die Möbel wieder einlagern, weil das passiert so oft. Und es gibt auch viele Dinge, wo man dann auch sagen muss, da schützen sich die Fertighausunternehmen vor. Die sagen, das ist höhere Gewalt. Mhm. Wenn jetzt Gewitter am Himmel ist und es stürmt und die Wände hängen am Kran, da gefährden wir unsere Mitarbeiter, dann wollen wir das Haus nicht stellen und zwar auch zu Recht. Ne? Mhm. Trotzdem wäre es aber natürlich fair, dann zu sagen, pass mal auf, lieber Bauer, bevor du das unterschreibst, du musst wissen, es gibt sowas wie höhere Gewalt, es gibt sowas wie Corona, Materialknappheit, das ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert. Macht aber natürlich keiner, weil sonst keiner unterschreiben würde. Ne? Und legt euch trotzdem noch einen Puffer für 2 bis 3 Monaten auf Seite zeitlich. Wir können euch zwar jetzt zusagen, dass ihr dann in 2 Jahren einziehen könnt, aber man weiß ja nie, was ist. Plant lieber mal mit 2 Monaten und 3 Monaten. Und dann ist ja eigentlich alles sauber.
Dann ist es in Ordnung. Die lange Bauzeit an sich liegt aber natürlich auch irgendwo an dem jeweiligen Anbieter. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt halt Anbieter, die brauchen 1 Jahr. Mhm. Es gibt Anbieter, die brauchen mittlerweile 2,5 Jahre. Und ihr müsst halt ihr dürft es nicht unterschätzen, und einfach nur sagen, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Mhm. Sondern durch diese lange Bauzeit müsst ihr eben auch mehr Kosten mit einrechnen für Bereitstellungszinsen, für Zinsänderungsrisiko, für Kostensteigerungen bei Erdarbeiten und anderen Gewerken etc. Weil das wird ja auch alles teurer im Endeffekt. Ne? Und je länger der Bau natürlich dauert oder je später ihr überhaupt damit anfangen könnt, desto höher werden auch diese Kosten. Also auch das muss man halt in einen sauberen Angebotsvergleich wieder mit einrechnen, wenn es jetzt unterschiedliche Bauzeiten bei den Anbietern gibt. Und zum anderen eben auch in die eigene Budgetrechnung mit reinnehmen, wenn ihr sagt, ja, wir wollen halt mit der Firma bauen, auch wenn die 2,5 Jahre Bauzeit haben, dann müsst ihr es halt wirklich direkt mit reinnehmen in eure Budgetplanung.
Genau. Nochmal vereinfacht ausgedrückt, der eine Anbieter hat 2 Jahre Lieferzeit, der andere hat nur 1 Jahr. Natürlich kann sich bei beiden um 2 oder 3 Monate verzögern, aber es ist ja trotzdem 1 Jahr Unterschied da. Und das bedeutet einfach 1 Jahr länger Miete zahlen und eventuell, je nachdem, wann man die Finanzierung abschließt, 1 Jahr länger Bereitstellungszinsen auf die nicht abrufenden Beträge, die auch relativ hoch sind, weil in diesem Jahr ja nichts passiert. Ne? Also die großen Summen für das Haus und für den Keller oder für die Bodenplatte fallen auf jeden Fall dann an.
Genau.
Deswegen vielleicht dann, jetzt haben wir ja mal gesagt, die größten Fehler, aber wir geben trotzdem noch den einen Tipp damit. Vielleicht dann, man kann sich auch gerne bei dir melden, nach Firmen suchen, die vielleicht kurze Lieferzeiten haben.
Sollte auch wieder nicht das einzige Kriterium sein. Ne?
Auf keinen Fall.
Es gibt auch Firmen, die
kurze Lieferzeiten und bauen trotzdem keine schönen Häuser oder keine guten Häuser. Oder die Baustelle läuft nicht, das ist auch so. Es darf nicht das einzige Kriterium sein, das ist richtig. Aber ist schon mal ein gutes Indiz auf jeden Fall, um Kosten zu sparen.
Genau.
Wenn das ein wichtiger Punkt für euch sein
soll. Wichtiger Punkt ist, genau.
Super.
Gut, dann haben wir Punkt Nummer 10, nämlich Eigenleistung überschätzen.
Auch das kriege ich ganz viel auf Baustellen mit, auch mit meinen Kollegen, die rausfahren. Es gibt viele Bauern, die kaufen erstmal ein Ausbauhaus und denken dann, ja, den Rest mache ich dann selbst. Und für den Fall, dass ihr sehr viel Zeit hättet, also wenn ihr Privatier seid zum Beispiel, dann bräuchte ihr aber auch kein Ausbauhaus, vermute ich mal, dann wäre es halt so, dann hättet ihr die Zeit, alles auf der Baustelle selber zu machen. Aber es wird ganz oft unterschätzt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt die Einzelpreise im Angebot drin, was ja erstmal gut ist. Man sieht auf einmal, oh, die Malerarbeiten sind 20.000 Euro, die spare ich mir doch, das mache ich am Wochenende selbst. Man muss aber wissen, dass die ganzen Fertighausfirmen, genauso wie alle anderen Firmen auf der Welt auch, nichts zu verschenken haben. Das heißt also, diese 20.000 Euro Gutschrift, die ihr dann bekommt oder die ihr vom Kaufpreis abziehen könnt, die haben auch eine Daseinsberechtigung. Warum? Die Maler, die brauchen ungefähr mit 4 bis 5 Mann circa 2 Wochen, um so ein Haus komplett zu verspachteln, abzuschleifen, zu malern, zu verputzen. Also es ist ein Riesenaufwand und man darf nicht glauben, dass man das dann am Wochenende mit einem Papierhütchen, man macht seinem Partner einen kleinen Klecks auf die Nase, dass man dann romantisch irgendwie die Wände weißelt, sondern das ist unglaublich viel Arbeit. Und ihr könnt das gerne mal prüfen. Ihr könnt ja mal auf YouTube, gibt es verschiedene Kanäle, da gebt einfach mal Malerarbeiten ein, wie man sowas macht. Und dann guckt ihr mal, wie die Profis da vorgehen. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ihr dann einfach anfangt loszumalen, sondern ihr braucht dann ja eventuell auch wieder hohe Leitern und ein Gerüst. Gerade im Treppenhaus ist es auch sehr gefährlich. Das ist einfach ein Riesenaufwand und ich würde sowieso immer empfehlen, am liebsten schlüsselfertig zu bauen, wenn es denn geht. Ja. Und für den Fall, dass ihr Leistung rausnehmt, dann aber bitte sich selbst nicht überschätzen, weil das hat ja auch die zeitliche Komponente, die ist so wichtig. Also das bedeutet ja auch wieder, wenn ihr nur am Wochenende Zeit hättet, das zu tun, dauert eure Baustelle ja auch schon wieder 3 Monate länger, zahlt ihr wieder 3 Monate länger Miete. Ne? Und also da entstehen dann wieder Kosten und deswegen sollte man sich da nicht überschätzen. Und man braucht auch nicht glauben, dass man sagt, ja, dann spare ich halt meinen ganzen Jahresurlaub für die Phase auf. Der geht sowieso drauf, weil ihr habt ein Baustellenanlaufgespräch, ihr müsst vorher bemustern, ihr habt Vertragstermine, also da kommt so viel auf euch zu, ihr müsst euch Küchen anschauen, Küchen bestellen, die Möbel rausholen. Also das ist so ein Riesenaufwand, dass der Jahresurlaub, wenn ihr angestellt seid und habt 30 Tage Urlaub, sowieso drauf geht. Deswegen, also da ist das ein sehr guter Punkt, einer von den wichtigsten Punkten überhaupt, sich da nicht zu überschätzen beim Thema Eigenleistung.
Ja, ich finde es schon wichtig, und das ist auch wieder gut, wenn ihr dann die Einzelpreise für die Gewerke habt und ihr seht, okay, beim einen sind jetzt die Malerarbeiten, weiß ich nicht, mit 20.000 Euro drin, beim anderen sollen die 40.000 Euro kosten zum Beispiel. Also wenn ihr solche größeren Differenzen seht, dann kann es schon Sinn machen, bei einer Firma zum Beispiel, wenn ihr dann mit der baut, die Malerarbeiten dann zum Beispiel rauszunehmen und dann vielleicht vor Ort an den Maler zu vergeben, weil einfach die Firma vielleicht wirklich so einen Preis gemacht hat, nachdem sie es gar nicht ausführen wollen eigentlich.
Das kommt auch schon mal vor.
Das gibt es schon auch, also da kann man wirklich immer auch gucken, was kann man noch sinnvoll einsparen? Und das ist auch je nach Firma unterschiedlich. Aber es ist eigentlich so dieses Prototyp-Beispiel dafür. Ne? Man ist einfach wirklich deutlich länger dran. Ich habe ja auch schon einige Bauherren hier im Podcast interviewt, die da viel selber gemacht haben. Und wirklich ein halbes Jahr länger ist absolut normal, wenn man selber da viel machen möchte.
Ne? Genau. Ja, und da muss man halt sich fragen, wenn es ein halbes Jahr länger dauert, Miete ein halbes Jahr, ein Bereitstellungszins ein halbes Jahr, wie groß ist diese Summe? Und wenn die kleiner ist als die Ersparnis für die Arbeit, die man rausnehmen könnte, dann stellt man schnell fest, ich mache es lieber schlüsselfertig oder lasse noch möglichst viele Leistungen drauf.
Ja. Und man muss sich halt wirklich vorstellen, also ihr könnt ja den Test mal machen, wenn ihr euch wirklich vorstellt, war zumindest bei denen eigentlich allen, mit denen ich im Podcast gesprochen habe, nach der Arbeit nochmal 2 Stunden und die kompletten Wochenenden und das wirklich für 3 oder 4 Monate. Ja. Oder dann sogar für ein halbes Jahr. Wenn man sagt, okay, ja, kann ich machen. Warum nicht? Wenn man aber vielleicht noch Kinder hat oder so. Ne? Oder sowieso wirklich
Hobbys.
Ja, beruflich wirklich sehr eingespannt ist, muss man sich halt ehrlich fragen, ob das machbar ist oder nicht.
Oder ob es für einen Sinn macht. Ja.
Genau.
Oder ob man sich nicht zu viel graue Haare holt.
Ja.
So wie ich.
So, Punkt Nummer 11. Der hat auch damit zu tun. Der ist kontrovers. Auf Freunde und Familie zählen für die Eigenleistungen ist ein Fehler.
Absolut.
Ja, also ist wirklich auch, was ich auch schon in der Facebook-Gruppe sehr oft gelesen habe, wenn ihr da noch nicht seid, Bauherrenforum auf Facebook, ist ein Punkt, der da oft auch zum Tragen kommt. Dass, wenn es halt soweit ist, man dann doch nicht auf die Unterstützung zählen konnte, leider.
Genau, weil vielleicht die Freunde ja auch Familie haben oder dann im Urlaub sind oder weil die auch selber Probleme haben, die vielleicht lösen müssen. Ne? Und da ist es dann so, dass die nicht alle Gewehr bei Fuß stehen. Und manche haben dann vielleicht auch schon, wenn das jetzt im November zum Beispiel, haben manche vielleicht sogar schon ihren Jahresurlaub aufgebraucht. Die können dann eh nur am Wochenende helfen, müssen dann aber auch noch einkaufen gehen, haben auch noch Verpflichtungen der Oma und dem Opa und dem Onkel gegenüber. Ja. Also es ist oft so, also es ist natürlich schön, wenn man einen Freundeskreis hat und weiß ich nicht, wenn das dann der Fußballclub in der Kreisliga ist und die packen alle mit an, ist das super cool, macht auch Spaß, aber oft ist es so, dass man sich da auch leicht verschätzt und die Hilfe dann am Ende doch nicht so groß ist, wie man sich das vielleicht erst vorgestellt oder gewünscht hätte. Und auch da muss man sagen, selbst wenn man sagt, ja, aber die engere Familie ist auf jeden Fall mit dabei, aber man will ja dann vielleicht auch nicht die 80-jährige Oma auf die 3 Meter Leiter schicken, damit die dann oben dann das Malern anfängt. Ne? Also man muss natürlich auch ein bisschen gucken und verteilen, wie kann man die Arbeit am besten aufteilen, wenn die Familie unterstützen soll. Aber auf jeden Fall auch hier den Punkt auf keinen Fall unterschätzen, weil das ist wirklich einer der größten Fehler, der gemacht wird.
Ne? Das ist so. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 12 und das ist Keller pauschal ausschließen, weil man denkt, es wäre zu teuer. Ja. Ohne es überhaupt wirklich mal zu berechnen oder sich Angebote einzuholen. Genau. Das ist auch was ich wirklich sehr, sehr oft höre. So, ja, Keller haben wir pauschal, haben uns auch 3 Verkäufer schon gesagt, dass wir das lassen sollen.
Genau, ja, ja, Logo, die wollen natürlich erstmal ihr Haus verkaufen, da verdient man dann ein bisschen mehr dran. Und es ist halt so, am Ende, den Keller interessiert ja erstmal keinen. Jeder glaubt erstmal, ich habe da einen Keller, oder den könnte man haben. Man geht ins Musterhaus, schaut sich verschiedene Häuser an, die einem gut gefallen. Und dann stellt man vor allem fest, okay, was wäre denn, wenn man jetzt noch einen Keller drunter packen würde? Mhm. Und dann kommen halt die Zusatzkosten zu dem Haus, was man sich schon rausgesucht hat, noch hinzu. Und deswegen ist das so ein Psycho-Ding, dass man glaubt, aha, das sind ja Extrakosten.
Genau, dass der on top kommt.
Genau. Der wahre, aber wie man richtig vorgeht, ist eigentlich, dass man sagt, was habe ich eigentlich für einen Raumbedarf und wo will ich diese Räume am liebsten haben? Und wenn man schon vorher weiß, ich habe einen Technikraum und ich bräuchte ja auch Kellerersatzräume im Haus, ne? Also ich formuliere es mal anders. Wenn es jetzt so ist, dass man 30 Quadratmeter Kellerräume wenigstens bräuchte, ne, für Technikraum, Hauswirtschaft, Lager, Skier, Wein, Vorraut, was es so alles gibt. Wenn man versuchen würde, diese 30 Quadratmeter oben im Haus unterzubringen, im Erdgeschoss, es kann ja auch nur ins Erdgeschoss rein, so ein Raum, oder sollte in der Regel da immer sein, von der Zugänglichkeit, bedeutet das ja auch, dass auch das Dachgeschoss 30 Quadratmeter größer wird. Ne? Also das Haus wird dann exorbitant teuer und so ein Haus würde man selbst nie kaufen oder bauen, obwohl aber das dann eigentlich den Raumbedarf hätte. Und deswegen wird das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich würde auf jeden Fall, zumindest wenn das Bodengutachten das hergibt, ich würde auf jeden Fall immer mit Keller bauen, weil der Quadratmeterpreis im Keller wesentlich günstiger ist. Man hat natürlich noch den Aushub, aber den kann man teilweise auch wieder verfüllen. Und wenn das Grundstück groß genug ist, auch irgendwo noch ein bisschen, sage ich mal, zerstreuen, da muss man auch nicht so viel auf die Deponie fahren, dass es super teuer wird. Mhm. Und deswegen ist mein Favorit eigentlich der Keller.
Ja, genau. Also ich würde es zumindest pauschal nicht ausschließen, sondern schon in die Berechnung mal mit reinnehmen, ne? Und wirklich beide Varianten ausloten, was funktioniert. Wenn man natürlich sagt, man hat ein sehr begrenztes Budget und muss es halt dann noch kompakter unterbringen, kann es natürlich sein, dass es dann einfach absolut nicht mehr funktioniert. Aber das sind halt einfach die Dinge, die man wirklich mal durchrechnen muss. Und man sollte halt auch an solche Themen denken, wie wenn man dann den Technikraum im Erdgeschoss hat, dass man da dann zum Beispiel auch noch eine Schallschutzwand oder Ähnliches dann mit einplant, ne, oder eine Schallschutztüre, damit das geräuschtechnisch halt ein bisschen besser aufgeteilt ist. Und auch das sind halt wieder Kosten, die einfach dazukommen. Wenn der im Keller ist, hat man damit halt kein Thema. Ja, ne? Genau. Und das sind so diese kleinen Details, die dann noch dazukommen. Und das muss man halt wirklich alles fairerweise reinrechnen. Ne? Mhm. Dann Punkt Nummer 13, den Keller über die Baufirma kaufen.
Genau. Das Thema hatten wir schon öfters, sollte man auch nicht machen. Auch den kann man vielleicht, weil das jetzt manche auch nicht langweilt, weil der Punkt schon so oft gebracht wurde, die meisten den eigentlich auch schon verstanden haben. Man kann den Keller im Musterhaus kaufen, das ist aber genauso, als wenn man Schokoriegel an der Tankstelle kauft. Genau. Da verdient nämlich dann noch mal einmal der Tankwart verdient noch mit und natürlich auch der Zwischenhandel, von dem er das bekommen hat. Und ähnlich wie mit den Schokoriegeln auch, sind die am günstigsten ab Werk. Also je durch weniger Hände das geht und je weniger Händler daran beteiligt sind, desto günstiger ist das Produkt. Und es ist eh so, bei 95% aller Firmen, dass sie den Keller sowieso an derselben Quelle kaufen würden, wie ihr auch, wenn ihr danach sucht. Also gebt einfach mit der größten Suchmaschine der Welt einfach mal Fertigkelleranbieter ein, da kriegt ihr die größten ausgespuckt, die auch deutschlandweit liefern. Das heißt also wirklich dann von Kiel bis Passau und dann sucht man sich da einen raus und lässt sich da mal ein Angebot machen und dann fehlen auf jeden Fall schon mal die Provisionen von den Verkäufern, die Umlagen für das Musterhaus und die Hausbaufirma verdienen in dem Fall dann auch nichts. Tut denen aber auch nicht besonders weh. Also die nehmen das Geschäft gerne als Zusatzgeschäft mit, wenn es sich dann lohnt, also wenn die Provisionen hoch genug sind. Aber am wichtigsten ist denen erstmal das Haus zu verkaufen. Das heißt, wenn ihr in die Verträge mal reinschaut bei den Hausbaufirmen, die jetzt bei euch in der engeren Wahl drin sind, werdet ihr jedes Mal sehen, dass man ankreuzen kann, ob man den Keller über die Firma haben möchte oder nicht. Also die Möglichkeit ist durchaus gegeben, dass man da nicht ankreuzt und sich selber darum kümmert. Und so hat man schnell mal 15 oder je nach Größe auch vielleicht schon mal 15.000 Euro gespart und hat damit schon die Küche wieder rausgeholt oder andere Dinge, die einem vielleicht wichtig sind oder Spaß machen.
Genau. Haben wir auch schon öfter mal thematisiert, deswegen können wir es bei der zusammenfassen.
Genau.
So, pass auf, Nummer 14. Jetzt wird es nochmal spannend, nämlich den Werkvertrag unterschreiben, ohne ein Grundstück zu haben.
Ja, geht auf gar keinen Fall.
Ja.
Ja. Ausrufezeichen können wir den nächsten Punkt machen.
Ja, eigentlich
schon.
Aber
wir erklären trotzdem noch kurz, warum.
Genau. Eigentlich ist es so eine Mischung aus den Punkten, die wir halt schon mal hatten, weil ihr könnt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr noch kein Grundstück habt, könnt ihr das Haus nicht planen, weil ihr wisst ja nicht, was ihr dann nachher bauen dürft oder müsst. Das heißt, hinterher wird es immer teurer. Das ist auf jeden Fall schon mal das Thema. Zum anderen müsst ihr halt einen Vertrag unterschreiben, bei dem ja ab Unterschrift auch schon wieder die Festpreisbindung läuft. Und wenn ihr erst 6 Monate später dann ein Grundstück finden würdet beispielsweise, dann sind schon 6 Monate von dieser Festpreisbindung aufgebraucht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Ende aus dieser Festpreisbindung hinten rausfallt, sehr hoch. Und dann hat es sich auch nicht gelohnt, irgendeinen alten Preis zu sichern oder Ähnliches,
genau,
weil ihr das dann am Ende mit dazu bezahlt. verrät euch natürlich am Anfang auch keiner. Genau. Aber das ist so ein bisschen das Thema, warum man nie einen Werkvertrag ohne Grundstück unterschreiben sollte.
Genau. Und wenn die Kosten dann wieder hinterher auf euch zukommen, dann müsst ihr wieder nachfinanzieren und müsst zur Bank und müsst wieder Bittsteller machen und dann gibt es wieder Probleme. Ja. Und so, wenn man jetzt das Haus erst kauft, wenn das Grundstück auch wirklich da ist, dann hat man den Preis, den das Haus auch wirklich hat und dann kann man viel sauberer finanzieren. Also deswegen auf keinen Fall ein Haus kaufen, ohne Grundstück zu haben. Ne? Und es geht ja nicht nur darum, das Grundstück selbst zu kaufen, sondern auch dann muss ja erstmal wieder geprüft werden, okay, was darf überhaupt da gebaut werden? Ne? Mhm. Dann muss auch wieder eine Baugenehmigung eingeholt werden. Vorher dürft ihr auch nicht bemustern. Also steht eigentlich schon in dem Moment, wo ihr ein Haus ohne Grundstück kauft, steht schon fest, dass ihr aus der Festpreisbindung rausrutscht. Also ihr wolltet den alten Preis sichern, seid aber dann auf den Verkäufertrick reingefallen. Deswegen, da würde ich empfehlen, das nicht zu tun.
Genau. Und das passt auch zu dem nächsten Punkt, nämlich auf den Grundstücksservice setzen, den manche Anbieter anbieten. Und das ist ja für viele ein Grund, einen Werkvertrag zu unterschreiben, obwohl man noch kein Grundstück hat und auch keins in Aussicht hat. Also wenn wir natürlich davon sprechen, kein Grundstück zu haben, ne, dann meinen wir auch keins in Aussicht. Wenn ihr wisst, ihr könnt es in einem Monat kaufen, in einem Monat ist der Notartermin, dann sieht die Situation natürlich etwas anders aus.
Dann ist ein bisschen entspannter. Man sollte aber trotzdem versuchen, die Festpreisgarantie zu verlängern. Aber das ist
wieder ein Thema. Das ist wieder ein anderes Thema. Also dann sollte man trotzdem zusätzliche Maßnahmen im Vertrag noch ergreifen, wenn die Situation so ist. Aber oftmals ist es ja so, dass die Bauherren, habe ich auch immer wieder, sagen, ja, ich habe jetzt hier, ich kann ja den Grundstücksservice von dieser guten Firma nutzen. Ne, die sind ja top vernetzt und muss dafür aber halt einen Werkvertrag unterschreiben. Und jetzt weiß ich nicht, welche Werte du so hast, aber ich kenne jetzt keinen Bauherrn, der über so einen Grundstücksservice bisher was gefunden hat.
Also bei mir bis jetzt auch nicht und auch da muss man einfach mal Klartext reden. Also man braucht sich ja nicht vorstellen, dass in der jetzigen Situation, wo eh alles verrückt ist, dass es auch nur einen Makler da draußen gibt, der sagt, wenn er ein Grundstück verkaufen könnte und eine Provision von 3-6% bekommt, wird er nicht sagen, nee, ich verkaufe Ihnen das Grundstück nicht, weil ich arbeite mit der Firma XY zusammen. Wenn die mir im halben Jahr einen Bauherr bringen, der vielleicht dann das Grundstück bebauen will, dann gebe ich lieber denen das. Macht ja keiner. Ein Makler guckt immer, dass er möglichst schnell einen Abschluss holt. Ne? Das ist so. Und dann guckt er, dass er das nächste Projekt dran bekommt und dass er dann einen Umschlag hat. Warum sollte der 6 Monate auf ein Einkommen verzichten? Das macht er nicht. Kein Makler hält ein Grundstück zurück. Und Privatpersonen in der Regel auch nicht. Die stellen das selber ein und dann sind die froh, wenn sie das verkaufen, schnell verkauft bekommen, weil im Moment sowieso nur die verkaufen, die müssen und Geld brauchen und dann nehmen die auch den ersten Auftrag an. Also jeder, der ein Grundstück verkaufen muss, obwohl er vielleicht nicht will, weil ja die Wertsteigerungen im Moment da sind, sagt er nicht, nee, ich warte jetzt mal ein halbes Jahr, weil die Firma finde ich relativ sympathisch und dann kommt halt ein Bauherr, der dann bei denen dann unterschreibt. Nein, das gibt's eigentlich nicht.
Ja, genau. Also die Situation ist halt immer, und das höre ich auch ganz oft, ja, man hat ja keine Nachteile, weil man kann ja den Vertrag dann wieder kündigen, wenn man jetzt kein Grundstück findet. Aber, und jetzt sage ich das nochmal, die paradoxe Situation ist ja, dass ihr in der schlechteren Situation seid, falls tatsächlich ein Grundstück gefunden werden sollte. Weil dann eben der Vertrag gültig ist, die Festpreisbindung schon läuft, das Haus teuer umgeplant werden muss, weil es höchstwahrscheinlich nicht zu dem passt, was ihr da bauen könnt. Und weil ihr die Kosten dann hinterher kommen.
Genau, und ihr schadensersatzpflichtig seid, wenn ihr das Grundstück dann nicht haben wollt. Weil es kann ja auch sein, dass euch vielleicht die Lage von dem Grundstück nicht gefällt. Ne? Also der Hausverkäufer sagt, ich habe jetzt tatsächlich ein Grundstück gefunden, was schon relativ unwahrscheinlich ist. Und dann sagt er, okay, damit ist der Vertrag jetzt gültig, ihr habt unterschrieben, wenn wir ein Grundstück finden, dann läuft das mit dem Vertrag, dann müsst ihr den erfüllen. Und auf einmal ist gegenüber eine Tankstelle oder eine stark befahrene Straße oder die verrückte Nachbarin, das gibt's ja alles. Und deswegen macht das bitte auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist der allerwichtigste oder der größte Fehler, den man überhaupt machen kann von allen anderen. Also beherzt den wirklich und ignoriert die anderen. Aber der ist entscheidend für euer Seelenheil
der ist nächsten wirklich Jahrzehnte. Ja. Finanziell vor allem. Absolut. Finanzielles Seelenheil.
Genau.
So, dann haben wir Punkt Nummer 16. Das ist auch spannend. Nämlich, es ist ein Fehler, pauschal eine bestimmte Quadratmeterzahl zu planen. Weil ich glaube, es ist oftmals schon so, dass gerade wenn man am Anfang von diesem Prozess steht, dass man so im Kopf hat, das Haus muss 200 Quadratmeter haben.
Oder man hat gehört, ist auch eine beliebte Masche, aha, das durchschnittliche Haus, kriegt man erzählt, hat 130 Quadratmeter, obwohl das relativ klein und knapp bemessen ist. Ja. Man kriegt dann ein Angebot für ein 140 Quadratmeter Haus, weil es vielleicht dann für mehr auch nicht reicht und kriegt dann suggeriert, man baut da gerade eine große Villa. Und dann haben wir das schon ganz oft gehabt, wenn ich dann die Rohbaukontrollen hatte auf der Baustelle, dass die Bauern dann sagen, puh, also das ist aber klein hier. Ne? Ja. Und deswegen also auf keinen Fall sich irgendwie da verleiten lassen auf irgendwelche Quadratmeterzahlen, sondern besser sich so ein Raumprogramm aufschreiben und vielleicht das dann auch so machen, dass man eine gewisse Wertigkeit in so ein Raumprogramm reinbringt. Ne? Dass man also sagt, uns ist besonders wichtig, wir sind eine große Familie, kommunikativ, wir hätten gerne Kochen, Essen, Wohnen offen gestaltet, da hätten wir gerne 30, 40 oder 50 Quadratmeter. Bei uns ist es halt dann auch so, alle nutzen ihre Schlafräume eigentlich nur zum Schlafen. Die können dann wegen mir ein bisschen kleiner sein. Und bei anderen ist es wieder umgekehrt. Die sagen, ich brauche nachts Luft und ich will, ich möchte eine hohe Umschlagzahl haben. Und bei uns sind die kommunikativen Flächen vielleicht nicht ganz so groß, weil wir nur zu zweit sind, auch zu zweit bleiben wollen oder nur noch einen Hund haben. Ne? Ja. Und so muss man einfach mal gucken, was man für Wertigkeiten hat und nicht einfach sagen, wir wollen pauschal 130, 150 oder 200 Quadratmeter.
Genau. Und das ist auch wieder, wo es wieder zum Architekten natürlich zurückkommt, ne? Wo man wirklich einfach erstmal durchgeht, welchen Platzbedarf hat man denn, also wie viele Kinder oder ist man wirklich nur zu zweit mit Hund und so weiter. Und dann kann der Architekt darauf natürlich immer eine Lösung entwickeln sozusagen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man wirklich pauschal sagt, ja, es werden 200 Quadratmeter. Ne? Genau. Und man muss halt hier an der Stelle wieder wissen, jeder Quadratmeter ist halt die größte das größte Einsparpotenzial, was man irgendwo hat. Ne? Das heißt, wenn man es ein bisschen kleiner hinbekommt, geht das immer ganz gut.
Genau, das ist dann ja ideal, ne? Wenn man jetzt ein Haus hat und würde nur einen Meter auf der Giebelseite einsparen können und das Haus ist 10 Meter breit, dann hat man Erdgeschoss, Dachgeschoss, 20 Quadratmeter, mal 3.000 Euro, macht 60.000 Euro aus. Ne?
Ja.
Ganz grob pauschalisiert und vereinfacht, nagel mich nicht fest, aber dass immer das System versteht. Also es macht eigentlich unglaublich viel Sinn, sich so ein Raumprogramm aufzuschreiben und dann erstmal mit dem Architekten wieder zu planen und dann erst in die Musterhäuser zu gehen.
Genau. Sind zwar eher wahrscheinlich so 2.000 Euro, ne, weil du kriegst ja keine kleinere Heizung rein.
Das stimmt,
weil jetzt der Meter das Haus ist relativ hoch. Genau. Deswegen aber so mit 2.000 Euro könnt ihr trotzdem rechnen, die ihr pro Quadratmeter dann spart. Und das macht natürlich Geld aus.
Genau. Kosten tut es aber 2.500 bis 3.000. Also die Gutschrift ist immer kleiner wie das, was es wirklich kostet.
Das ist leider
daher so. Kam der Gap zwischen uns.
Ja. Das ist so. So, dann Punkt Nummer 17. Auf Ausstattung statt Substanz achten bei der Wahl der Baufirma.
Spielt in den einen Punkt rein mit dem Musterhaus.
Ja. Genau, ist genau dasselbe Thema. Also, dass man nicht guckt, okay, wo bekomme ich jetzt wirklich so die beste Grundsubstanz für das Haus, was dann wieder für Schallschutz, Hitzeschutz etc. wichtig ist, sondern, oh, die haben schon die Fliesen drin, die ich will. Ne, obwohl Fliesen wieder jeder irgendwo kann.
Genau, jeder reinlegen kann. Und auch da, wie gesagt, kann es ja sein, dass die gar nicht Standard sind, sondern sogar extra kosten. Und
genau.
Das war jetzt mal ein kurzer Punkt, glaube ich.
Genau,
ist ein kurzer Punkt. Darf ja auch mal sein.
Genau. So, Punkt Nummer 18. Den Werkvertrag nicht prüfen und nicht verhandeln. Finde ich wirklich auch einen der größten Fehler eigentlich. Und das ist aber auch einer, den man eigentlich keinem Bauherrn irgendwo anlasten kann, finde ich. Weil das Thema ja immer ist, dass ihr im Musterhaus gesagt bekommt, hier, das ist unser Standardvertragswerk, den unterschreiben 500 Bauherren im Jahr oder den haben schon 5000 Bauherren unterschrieben oder was auch immer. Ne? Und dann hat man natürlich das Gefühl, das ist der Vertrag und wenn, dann muss ich den so unterschreiben, ja oder nein. Ne? Genau. Das aber immer eigentlich was verhandelbar ist oder sehr oft was verhandelbar ist, natürlich sehr abhängig vom Anbieter, und dass man eigentlich immer verhandeln sollte, damit der Standardvertrag wirklich auch zu eurem Projekt passt, weil ihr halt natürlich wieder individuelle Anforderungen irgendwo habt. Vielleicht könnt ihr jetzt noch nicht direkt mit dem Bau starten, weil das Grundstück noch in der Schließung ist oder irgendwas. Oder ihr habt an anderer Stelle mit einer Verzögerung zu rechnen etc. Dann muss man diesen Vertrag anpassen.
Genau. Und man muss den ja auch so verhandeln, wie du es schön gesagt hast, dass er zum eigenen Projekt passt. Jetzt gibt es Leute zum Beispiel, denen ist das wichtigste Kriterium ist zum Beispiel nicht das Budget, sondern das Thema Sicherheit. Und die sagen, ich will, dass das ein super und perfektes Haus wird. Dann muss man mal gucken, dass man einen Hausanbieter findet. Im besten Fall vergleicht man ja und hat mehrere Anbieter und steigt mit denen in die Verhandlung ein und versucht zum Beispiel die letzte Zahlungsrate zu verhandeln. Und sagen natürlich erstmal alle, hat der Gesetzgeber doch vorgegeben, sind 10%. Kann ja sein, aber wir wissen, es gibt auch Firmen, die erlauben auch 11, 12, 13 oder manchmal sogar 15% als Ausnahme. Das heißt, wenn einem Bauern Sicherheit besonders wichtig ist, sollte er mit einer Firma bauen, die ihm da vertraglich entgegenkommt. Andere Bauern sagen wieder, das Wichtigste für mich ist überhaupt Budget und oder eine Budgetsicherheit zu haben, ne? Dass nicht noch mehr Kosten kommen, dass ich eben nicht aus der Festpreisgarantie rauslaufe. Ist ja kein Problem, dann ist klar, verhandel den Vertrag und guck, dass du genau diese Frist verhandelt bekommst. Und da gibt es dann wieder Firmen, die sind ein bisschen großzügiger, die haben vielleicht im Vertrag drinstehen, 12 Monate Festpreisgarantie und dann gehen die vielleicht bereitwillig auf 15 hoch oder vielleicht sogar auf 18, aber sind vielleicht bei anderen Punkten nicht so flexibel. Sie wären vielleicht nicht bereit, die Zahlungsschritte anzupassen. Ne? Und dann ist das aber für euch auch nicht schlimm, weil ihr wollt ja, euch ist ja wichtig, dass ihr in den Kosten bleibt und ihr eh davon ausgeht, dass das Haus erstmal grundsätzlich in Ordnung sein sollte, ne? Und auch ordentlich gebaut wird. Und dann reichen manchmal auch die 10%, die man noch hat bei der Übergabe. Also die müssen nicht komplett abgezogen werden oder einbehalten werden, weil die meisten Mängel bewegen sich so um die 10% rum. Ne? Aber es muss jetzt nicht immer drüber sein.
Ja.
Und genau, und das ist einfach der Grund, dass man hier unbedingt gucken muss, dass man den Vertrag einmal optimiert und zwar auch mit der Firma, die für einen am besten passt.
Genau. Zwei Punkte sind dabei noch wichtig. Einmal, es ist halt auch im Standard so, dass die Verträge erstmal für die Baufirmen positiver ausgelegt sind, mhm. weil die schreiben sie natürlich auch. Also ihr dürft, also die Firmen dürfen natürlich auch nicht alles machen, das ist gesetzlich auch was vorgegeben, aber da, wo es nicht vorgegeben ist oder in dem Rahmen, wo sie sich bewegen können, werden sie es erstmal positiv für sich auslegen. Das Zweite, was ihr unbedingt wissen müsst, ist, dass die Verträge schon an vielen Stellen wirklich eher knapp bemessen sind. Mhm. Also du hast jetzt schon die Festpreisbindung angesprochen, die ist meistens für das, was die Firma nachher auch an Bauzeit wirklich braucht, knapp bemessen, also dass es ganz knapp ausreicht. Mhm. Wenn ihr aber, wenn euch das wirklich wichtig ist oder eure Situation das einfach nötig macht, dann ja, muss man da halt einfach noch etwas dazu verhandeln, weil im Standard reicht es halt ganz knapp.
Genau.
Und wenn dann noch eine Verzögerung dazu kommt, dann reicht es halt nicht mehr.
Genau. Und deswegen verhandelt auf jeden Fall den Vertrag.
Genau. So, dann haben wir Punkt Nummer 19.
Bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, wir haben ja auch schon mal das angeboten als Video, wo wir das mal erklären, wie man das genau macht. Vielleicht könnt ihr das dann auch noch hier oben noch verlinken und dann schaut ihr euch das mal an, ob das Sinn machen könnte in eurem Fall, dass einer für euch den Vertrag optimiert oder verhandelt.
Ja, genau. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 19. Und das ist die Finanzierung nicht vergleichen. Finde ich auch einen spannenden Punkt.
Genau, gibt es auch erstmal den einen klassischen Fehler, dass manche Bauern sich zu sehr öffnen, die klicken sich dann erstmal über das Internet durch, gehen in irgendwelche Portale rein, glauben dann, sie hätten erstmal sich erstmal grobe Infos eingeholt, kommt aber oft vor, wenn man auf den ganz großen Portalen ist, dass dann automatisch direkt 5 Kreditanfragen gestartet werden und die 5 Kreditanfragen schießen auch direkt in die eigene Schufa mit rein, wenn die da hingemeldet werden, was dann bedeutet, ihr kriegt ein schlechteres Scoring. Was dann bedeutet, wenn ihr die Finanzierung hinterher bei einem von den 5 Partnern abschließt, sagen die dann, oh, sie haben aber ein schlechtes Scoring, bei ihnen brauchen wir aber jetzt 2% Zinsen anstatt 1%. Auch wieder grob vereinfacht und pauschalisiert, aber so ist es. Und da gibt es eigentlich andere Möglichkeiten. Was man immer erstmal machen kann, ist, glaube ich, die Hausbank mal ansprechen, weil die einen kennen von den Einkommen her. Wobei das jetzt noch nicht die smarteste Lösung ist, wenn man sagt, man will möglichst wenig Zinsen zahlen, aber so als erster Ansprechpartner sind die vielleicht erstmal nicht so schlecht. Und zweite Möglichkeit wäre, man kann natürlich im Internet gucken, dann aber richtig, dass man genau danach schaut, was wird eigentlich für eine Finanzierung angeboten, die für mich am besten ist. Und das wäre dann zum Beispiel, wenn man ein Massivhaus baut, würde ich mal bei Google eingeben, Massivhausfinanzierung. Und wenn ein Fertighaus baut, würde ich bei Google mal eingeben, Fertighaus oder Finanzierung Fertighaus. Und da gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Wir hatten übrigens auch schon mal einen im Podcast gehabt, der das mal so ein bisschen erklärt und vorgestellt hat, wo da so die Unterschiede liegen. Und dann macht das am Ende auch richtig viel aus vom Budget her, wenn man da weniger da zahlt für die Zinsen als beim anderen Anbieter. Weil Zinsen sind ja auch nichts anderes als Miete fürs Geld sozusagen. Und da kann man gucken, dass es möglichst günstig ist, weil es gibt ja keine Marken in Sachen Geld, dass man sagt, ich will jetzt aber die und die Zinsen zahlen, sondern da geht es wirklich einfach nur um harte Euros. Und da sollte man gucken, dass das möglichst niedrig ist.
Ja, ich finde gerade so dieses Thema bezüglich Fertighäuser ist schon wichtig, weil bekomme ich auch immer wieder die Meldungen oder die Rückmeldungen von Bauherren, die eine Bank wollte jetzt einen schlechteren Zins geben, weil es ein Fertighaus ist. Ne?
Was nur ein Vorwand ist, mehr Zinsen zu verlangen.
Ja, und was auch wirklich nicht mehr insgesamt in der Branche so ist, also zumindest nach dem, was wir so an Erfahrungswerten haben, sondern dass es wirklich auch mittlerweile Anbieter gibt, die das gerade gut finden, wenn es ein Fertighaus ist, weil das eben auch schneller steht und immer eine gleiche Qualität oder eine sehr durchziehende Qualität hat, ne, die nicht so stark schwankt etc. Also das sind so die Punkte, gerade wenn man ein Fertighaus baut, ist glaube ich dieses Finanzierung vergleichen noch mal wichtiger als bei so dieser traditionellen Bauweise sozusagen.
Man kennt das vielleicht, es gibt ja immer so manche Handwerker, die gerne so dargestellt werden, die ruft man an, die kommen dann nach Hause und der erste Satz, den die dann sagen, oh, das wird aber teuer. Ja. Also es gibt immer einen Grund, warum irgendwas dann teuer wird und so ist es bei der Finanzierung auch und deswegen, ich würde mich da umschauen, würde ein bisschen googeln und dann würde ich bei 2, 3 anfragen und dann gucken, wer da das beste Angebot macht. Aber ich würde mich auf keinen Fall überall komplett durchklicken und 10 Anfragen starten, weil das spielt dann wieder auf eure Bonität ein und das ist immer gut, wenn man da nicht so viele Kreditanfragen drin stehen hat.
Genau. Cool, dann habe ich noch einen letzten Punkt.
Ja.
Weil ist dir aufgefallen, was wir noch gar nicht drin hatten?
Nee, erzähl's, verrat's.
Mit einem Sachverständigen auf die Baustelle gehen.
Stimmt, ja, das Betriebsblindheit, weil wir das sowieso mit anbieten, Logo.
Genau, also ohne Sachverständigen den Bau durchziehen sozusagen. Das ist jetzt meine Spontanformulierung dafür, weil wir sie vorher nicht aufgeschrieben haben. Aber da ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und allein, was ich so von den Kollegen höre, die bei uns ja auf die Baustellen rausfahren und eben Rohbaukontrollen, Hausabnahmen etc. machen,
Genau, also das ist ein unendliches Spielfeld. Also wir haben immer so zwischen 15 und 20 Beanstandungen oder Mängel, die wir finden. Ja. Und es hilft auch ungemein, zumindest ist das, was wir jetzt mitbekommen haben. Also ich habe ja vor 6 Jahren angefangen, da ging das dann noch los als One-Man-Show. Früher sind wir ja schon ein richtig großes Team. Und was man auf jeden Fall merkt, ist, man muss ja vielleicht auch gar nicht einen Bausachverständigen nehmen, der dann irgendwie 5 oder 10 Termine einem verkauft und jedes einzelne Gewerk prüft, sondern in der Regel reicht es, wenn man das auf wenige Termine reduziert. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal die Rohbaukontrolle nimmt oder auch die Kellerkontrolle, hat das inzwischen auch schon einen kleinen Impact bei den Fertighaus. Ausführen, weil die halt auch wissen, wir machen Videos bei YouTube, wir sind bei Facebook vertreten, bei Instagram und zeigen auch gerne mal ein bisschen was von den Baustellen. Wir zeigen dann zwar keine Marken, aber manche Leute erkennen ja trotzdem irgendwo oder irgendwie, um welche Firma es sich da handelt. Und dann ist es auch schon so, wenn man dann weiß, Fertighausexperte fährt hin, dann sind ja auch schon andere Teams auf der Baustelle oder die machen vielleicht auch freitags schon mal eine Stunde länger, damit es dann auch gut aussieht und dann wird nochmal durchgefegt. Also es hat auf jeden Fall schon mal einen Vorteil, wenn die Hausbaufirma weiß, da kommt auf jeden Fall jemand. Ne? Und wer jetzt kein Budget hat, kann ja auch erstmal behaupten, da kommt einer und macht es dann wirklich nur, wenn dann zu viel schief geht. Aber ansonsten ist es natürlich immer zu empfehlen, wenn man einen Profi hat, der mitläuft. Ich sehe das immer bei meinen Jungs, die sehen unglaublich viele Sachen und die machen den Hausbau dann wirklich besser, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn hinterher bei der Hausübergabe erst was aufploppt und wenn wir die dann begleiten als Bausachverständige, ist es natürlich ärgerlich, wenn es dann gewisse Dinge gibt, die man einfach nicht mehr ändern kann, weil es gibt, wäre dann so, wenn es irgendwann mal vor Gericht geht mit einer Hausbaufirma, urteilen die Gerichte so, dass es irgendwann nämlich so ist, dass man dem Hausbauunternehmen nicht zumuten kann, irgendeine Arbeit nochmal dann komplett wieder neu zu erledigen, wenn der Aufwand dafür zu groß ist. Also wenn jetzt im Dachgeschoss eine Wand schief steht, kann man dem Unternehmen nicht zumuten, dass sie nochmal das komplette Dach abbauen, die Wand gerade stellen, sondern da muss man dann damit leben und dann müsst ihr eine Gutschrift nehmen, ob ihr wollt oder nicht. Es wird nicht gerade gemacht, das ist so. Und das kann man halt durch eine Rohbaukontrolle zum Beispiel komplett abstellen, weil wir laufen dann mit Winkeln durch, mit Wasserwagen, gucken, dass alles passt, haben Laser dabei und haben nicht nur da ein Auge drauf, auch da würde ich empfehlen, wenn ihr euch für eine Rohbaukontrolle interessiert, könnten wir auch hier oben jetzt mal verlinken, dass man sich mal die ganzen Rohbaukontrollen anschaut, damit ihr einfach mal seht, was gibt es für Punkte, auf die man achten sollte.
Genau, da haben wir eine Playlist.
Ne? Genau, eine relativ kurze Sache.
Genau, also dass ihr am Ende einfach nicht dann bei der Hausabnahme dasteht und der Bauleiter sagt, ja, der Kratzer hier im Fenster, der ist nach DIN-Norm 376a halt leider nicht im Sichtfeld und nicht groß genug. Ne? Genau. Und da habt ihr dann halt jemanden an der Seite, der das dann mit euch machen kann. Ob ihr uns da nehmt oder andere, das ist halt dahingestellt. Ne? Wir sind halt wieder spezialisiert.
Genau, aber macht's auf jeden Fall.
Genau, macht's auf jeden Fall, weil das ist super wichtig. Und wie gesagt, Playlist verlinken wir hier. Genau. Cool, so. Dann haben wir jetzt 20 Stück geschafft.
Sehr schön. Sehr gut. Super fleißig heute und danke mal wieder fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Ciao. Mal. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Es wird mir wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben kannst oder abgeben kannst. Das hilft uns einfach, wieder mehr Bauherren zu erreichen und du selber verpasst keine Episode mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich noch nie so gelohnt, wirklich einen Podcast zu abonnieren. Wir haben so viele Sachen, die hier jetzt noch kommen. Wir haben super Interviews noch in der Pipeline mit Experten, mit anderen Bauherren und so weiter. Und wir haben auch selber nochmal ganz, ganz viele Episoden mit Tipps, die wir noch nie gebracht haben. Deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist und okay, bis nächstes Mal.